dass es so ein bisschen zu mir, wer ich bin, wer da vor euch steht. Ich habe ein bisschen ein spezielles Thema gewählt für heute Morgen. Es soll auch ein bisschen reiben, es soll auch ein bisschen herausfordern. Das Evangelium könnte vielleicht grösser sein. Das Evangelium ist grösser. Vielschichtiger, breiter, als man es, denke ich, meistens so ein bisschen landläufig ein bisschen kennt. Wenn ihr an den Begriff Evangelium denkt, dann können wir dir irgendwelche Bilder, Vorstellungen erfüllen mit irgendwelchen Gedanken. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass die Gedanken da sind, dass Jesus gekommen ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist, damit wir erlöst und gerettet werden, damit wir dann einen Platz im Himmel haben. So ganz kurz zusammengefasst ist es wahrscheinlich etwa da, wo man so ein bisschen häufig so ein bisschen denkt, wenn man an den Begriff Evangelium denkt. Und ich glaube, das ist richtig, das ist wahr. Das ist auch nicht falsch, überhaupt nicht. Das ist alles richtig. Aber ich glaube, der Begriff Evangelium, aber da, wo man meint, wenn die Bibel vom Evangelium redet, dass es ein bisschen grösser, weiter noch ist, wie da jetzt die Kurzfassung, die ich so probiert, so ein bisschen holzschnittsartig zusammenzufassen. Vor allem, was auch die Vorstellung ist von dieser Bewegung, von, wir gehen dann einmal in den Himmel, der weiter weg ist und nichts mehr mit dieser Erde zu tun hat. Weil wenn man in die Bibel lässt, dann stellt man fest, dass Bewegung häufig ein bisschen anders ist. Also Gott kommt und beruft den Abraham. Ich will dich segnen. Und durch dich sollen gesegnet werden alle Völker dieser Erde. Das ist der Ruf an Abraham. Gott kommt und beruft den Abraham, damit sein Ausfluss soll. Er kommt auf die Erde. Gott kommt auf die Erde und schafft sich einen Wohnort, eine Stiftshütte, oder besser übersetzt, ein Zelt der Begegnung. Ein Ort, wo er ist, wo man ihn kann treffen, wo man ihm kann näher kommen. Später im Tempel. Er kommt und setzt Könige ein. Er kommt selber als Jesus Christus auf die Erde. Er kommt durch den Heiligen Geist in unsere Herzen hinein, ist auf dieser Erde gegenwärtig. Und in der Offenbarung steht dann, dass der Himmel wird auf die Erde kommen. Am Schluss, Offenbarung 21, 22, am Schluss kommt der Himmel auf die Erde. Das Königreich Gottes, die himmlische Jerusalem, kommt auf die Erde. Das ist das Bild, das ist ein, immer das Bild ist ein Kommen und nicht ein Gehen. Ein Kommen. Und Jesus sagt uns ja auch, wenn wir sollen beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name und dann dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Und das riebt irgendwo, das löst irgendwelche Bilder aus und diese Bilder oder diese Sachen wollen wir heute Morgen nachgehen. Irgendwie scheint es Gott wirklich wichtig zu sein, was auf dieser Erde abgeht und wie es dir und mir geht am heutigen Morgen. Zuerst aber steigen wir ein bisschen auf eine, wir gehen jetzt nicht gerade durch die Haupttür rein, in das Thema rein. Wir betreten das Thema mal ein bisschen auf eine Seitentür und nähern uns dem Thema, dem Verlauf vom heutigen Morgen. Ich weiss nicht, wer es auch hat. Wir haben es auch gemacht. Wir haben uns tatsächlich Netflix zugetan. Auf Netflix gibt es ganz einen Haufen gute Serien. Auch ganz spannende Dokumentationen. Und eine Serie, die ich sehr spannend gefunden habe und geschaut habe, heisst Designated Survivor. Übersetzt heisst vorbestimmte Überlebende. Und es geht eigentlich um, ich weiß nicht einmal, ob das tatsächlich so ist, aber es geht darum, scheinbar in der amerikanischen Verfassung ist vorgegeben, dass wenn der Kongress und die gesamte Regierung sich zusammen an einem einzigen Ort versammelt, dann gibt es so eben so einen genannten Designated Survivor, wo man absondert, falls der Fall sollte eintreffen, dass es einen Anschlag gibt und alle sollten sterben, dass wenigstens ein verfassungsmäßig eingesetzter Überlebender ist, der dann könnte eben amerikanischer Präsident werden und Führung übernehmen. Um da geht's. Und das ist eben der Schauspieler. Und das passiert natürlich dann natürlich da. Also die ganze Regierung kommt um und es kommt plötzlich eben einer in das höchste Amt rein, wo überhaupt nicht für das vorgesehen ist, überhaupt nicht gedacht hat, dass er jemals sollte amerikanischer Präsident werden. Mit dem hat niemand gerechnet und ist völlig unvorbereitet und alle zweifeln an dem. Und um da geht's dann. Dass da so einer in das Amt rein stolpert, wo keine Ahnung hat. Und was mich fasziniert an dieser Serie, ist das Bild, das gezeichnet wird von dem Präsident. So ein Anti-Präsident eigentlich. Und es zeigt eben meiner Meinung nach ganz viel aus darüber, wie wir uns vorstellen, sollte ein guter Präsident sich verhalten oder regieren. Da ist einer im Amt, der hat das nicht gesucht. Dem geht es nicht um Macht. Dem geht es nicht um Ansehen. Es wird ein Bild gezeichnet von einem Präsident, der gegenüber seinen Mitarbeitern und gegenüber der Bevölkerung fast schon schmerzhaft ehrlich ist. Keine Notlüge, kein Gemauschel, kein Niedermachen. Ein Präsident, der den Menschen zulässt, wirklich zulässt und probiert, gut sein Amt gut zu halten. Es ist natürlich so, wir sind im Jahr 2021, wir haben eine gewisse Geschichte hinter uns mit amerikanischen Präsidenten. Und da ist natürlich fast ein bisschen tröstlich, so eine Serie zu schauen. Also ich möchte einfach noch anmerken, die Serie ist nicht als Reaktion von der letzten Geschichte passiert, die ist schon 2016 produziert worden. Also es ist wirklich unabhängig von der politischen Geschichte. Irgendwo tief in unsere Menschen hinein, irgendwie wollen wir uns sehnen davon, wie das ein Präsident sollte sich verhalten oder ein Mensch in Machtpositionen. Wir schauen mal ganz genau an, wie die Menschen Macht, die können über uns bestimmen. Wir sehen es jetzt gerade auch wieder Corona. Wir haben es gerade vorgehabt, es gibt vielleicht irgendwie so, oder man redet davon, dass es so Abmachungen gibt im Hintergrund, oder, von den Mächtigen, die bestimmen, dass jetzt Corona muss sein und dann kann man eben Macht ausüben und so weiter. Und das ist gefährlich, oder gefährlich. Es hat auf jeden Fall, die Menschen haben Macht und darum ist es wichtig, was für Menschen in so Ämtern sitzen. Und jetzt ist wichtig, eben nicht fortschnell urteilen. Also Leute, wo so Ämter inne hat und wo immer wieder auch wieder Skandal gehört, wo die machen, weil nicht nur Angela Merkel hat Einfluss oder ein Alain Berset, sondern wir alle haben Einfluss. Wir alle sind mit unserem Leben führen, so wie wir uns das Leben führen, haben wir Einfluss und bestimmen auch auf das Leben von anderen. Es kann sein, dass das Leben von dir so macht, dass das Leben vom anderen, der mit dir unterwegs ist, anfängt aufblühen. Oder er macht einen grossen Bogen um dich herum, weil er weiss, mit dir zusammen sein bringt Unglück. Worte, die wir sagen können, sind entweder tröstend und verbauend, oder sie zerstören. Entweder vertrauen dir Menschen oder sie misstrauen dir. Entweder ist man bereit, ihr Geld zu leihen, weil sie wissen, es kommt wieder retour und mit dir kann man, das kommt gut, oder sie wird dir unter keinen Umständen nur ein Rappen geben, wie sie die Erfahrung gemacht haben, das kommt nicht gut. Einen Menschen vertraut man und anderen nicht. Unser Leben hat eine Wirkung. Dein Leben hat eine Wirkung. Und das ist von Gott auch so gewollt. Gott hat wollen, dass wir eine Wirkung haben, dass wir einen Einfluss haben, dass wir uns reinbringen. Und Gott hat uns seine Schöpfung, die er geschaffen hat, anvertraut. Er hat das wollen, es ist nicht irgendwie passiert. Gott hat die Schöpfung dir und mir ein Mensch anvertraut. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dem Einfluss um, den Gott dir und mir geschenkt hat? Wie gehen wir mit dem um? Gott hat unser Leben die Wirkung auf die Welt, wo sich Gott bei der Schöpfung gedacht hat. Hat unser Leben die Wirkung auf die Welt, wo Gott sich gedacht hat, wo er die Schöpfung gemacht hat? Wir wechseln den Schauplatz. Wir lesen im Moment gerade in der Offenbarung mit der Kleingruppe, lesen wir die Offenbarung durch, anhand von zwei Theologen. Mega spannend. Und wir sind dann bei Offenbarung 5 irgendwo angelangt und dort drüber gestolpert. Und dort gibt es eine Frage, auch ganz so eine spannende Frage. Dort heisst es, und die Frage wird gestellt, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und die Siegel zu brechen. Das Buch, wo da drin ist, ist ein Symbol für Macht, für die universelle Macht. Die Macht wird dann auch erklärt, in Kapitel 6 wird das erklärt, um was es da geht, in Form von Ritter. Es gibt die Macht vom Sieg, das ist der weiße Ritter, der dann freigelassen wird. Es ist die Macht vom Frieden, das ist der rote Ritter, der dann freigelassen wird. Es ist die Macht von der Wirtschaft und vom Handeln, das ist der schwarze Ritter, der dann freigelassen wird. Und es ist die Macht vom Tod, das ist so ein fahlgelber Ritter, der dann freigelassen wird. Und jetzt ist eine Frage schon im Raum hinein, es ist eine Stimme, die ruft, wer ist würdig? Das Siegel von dem Buch zu brechen. Und damit auch, wer ist würdig, die Macht zu bekommen über die Ritter? Wer ist würdig, mit diesen Mächten gut umzugehen? Wem würden wir so eine Macht anvertrauen? Angela Merkel? Donald Trump? Dir? Wer ist würdig, die Siegel zu brechen? Wer ist würdig, das gut zu machen? Und der Johannes, der ja der Seher ist, der das Ganze offenbart ist, der schaut dann um und wer ist denn da? Gibt es denn da irgendjemand, der würdig ist, die Siegel zu brechen? Jemand, der absolut fehlerfrei ist und die mit dieser Macht kann gut umgehen. Der perfekte König, der perfekte Präsident, dem, wo das geht. Und Johannes fängt an zu brüllen. Es ist niemand dumm. Er sieht niemand, wo würdig wäre. Und plötzlich aber spricht einer von den Ältesten, die dort sind, ihn an. Er schopft auf die Schulter und sagt, folgende Worte, beziehungsweise Johannes hört, wie zu ihm gesagt wird. Weine nicht. Einer hat den Sieg errungen. Der Löwe aus dem Stamm Juda. Der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Also Johannes gehört von einem Leu, vom wahren David, vom Nachkommen von David. Der ist würdig, mit dieser Macht gut umzugehen. Und dann ist wie, nachdem er es gehört hat, macht er die Augen auf und er sieht etwas. Und wenn er sieht, ist etwas anders. Er sieht dann, nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen. Also der Leu aus dem Stamm Juda, wo würdig ist, die Siegel zu brechen, ist ein Lamm. Das ist ja alles hoch symbolisch. Es steht für irgendetwas. Weil es sagt unglaublich viel aus über Gott, über Jesus und über gutes Handeln, gutes Regieren. Das Regieren, das Macht haben, ist gut. Es gibt einen Leu. Es gibt jemanden, der hat Macht. Dem ist die Macht übertragen. Ein Leu. Aber die Macht, die kann nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise gut und segensvoll ausgeführt werden. Nämlich lammartig. Auf eine lammartige Weise. Und Gott übertragt die universelle Macht über Himmel und Erde, über das Gericht Gottes und die Zukunft dieser Welt, übertragt er einer Person, die bereit war, nicht zu nehmen, sondern zu gehen. Und das ist Qualifikation für gutes Regieren. Eine Qualifikation, wo bereit ist, all die Ritter, die Macht symbolisieren, das Siegel zu brechen und die Macht an sich zu nehmen und auf eine gute Art und Weise ein Leu zu sein. Nämlich auf eine lammartige Art und Weise. Und die Macht, oder das zusammengefasst, kann man auch sagen, es gibt einen Begriff dafür und der Begriff heisst Liebe. Und der Paulus hat das einmal probiert zusammenzufassen. Wir tun das ja das immer dann in Hochzeiten runtersammeln. Und es ist manchmal so ein bisschen plump, oder wird denn das gesagt? Aber wenn man es einmal lesen, weil Liebe ist, läuft es einem manchmal fast ein bisschen kalt den Rücken runter. Und darum ist mir wichtig, dass man das heute Morgen miteinander lesen. Aus dem 1. Korinther 13. Ihr kennt den sicher schon x-mal gehört und gelesen. Aber lasst uns einmal heute Morgen den einmal ganz bewusst lesen aus dieser Perspektive. Gutes Regieren, lammartiges Handeln, segensvolles Handeln, ist folgendermaßen: Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Gell, manchmal ist auch das so mit Geistesgaben oder irgendwelchen Gaben, die sogar von Gott kommen, wie jetzt Zunge redet. Das bedeutet noch nicht, dass man die Gaben dann auch richtig einsetzt. Die Macht richtig einsetzen zum Segen der Menschen. Kann sehr egoistisch, kann man mit so Geistesgaben umgehen. Also da sagt es sogar Geistesgaben können nur richtig eingesetzt werden. Aus einem Herz, das aus Liebe handelt. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maße gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, um mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Es ist nicht der Punkt, dass Jesus sich ans Kreuz geschlagen hat. Das haben noch andere später auch gemacht. Es ist die Haltung von Jesus gewesen. Die hingebend liebende Haltung, die ihn auszeichnet. Und dann kommt Vers 4 und folgende, wo wir, denke ich, schon x-mal gehört haben. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Auf dem Thron, auf dem Himmel, im Himmel sitzt ein Lammleu. Und der Lammleu ist Jesus. Und das nicht in der Zukunft, das kommt einmal irgendwann. Sondern die Bibel sehr klar, sehr eindeutig, seit der Himmelfahrt sitzt Jesus auf dem Thron und regiert und herrscht und übt Macht aus. Seit 2000 Jahren. Und in Jesus sehen wir den Adam, also einen Mensch, wo seine Macht so einsetzt, wie Gott sie sich bei der Schöpfung gedacht hat. Und der Adam, der sitzt jetzt auf dem Thron und regiert. Heute. Und jetzt fragst du dich vielleicht, aber wo sieht man denn da, dass Jesus tatsächlich regiert? Und dass die lammartige Liebe sich auf dieser Erde ausbreitet? Da muss ja irgendeinen Ausfluss haben, da muss ja irgendwie sichtbar werden. Sonst regiert er ja nicht, oder er hat keine Macht. Aber das ist nicht das, was man glaubt. Nämlich, dass Jesus regiert und Macht hat und Einfluss nimmt. Wo ist denn das Reich, wo auf Erde sich, wie im Himmel so auf Erde? Ich möchte euch darum eine Geschichte erzählen. Von einer Frau. Hast du noch jetzt? Bitte lüften. Die Frau heißt Victoria Ruvolo. Im Jahr 2004 fährt Victoria das Hai. Und sie kann sich nicht mehr an den silbrigen Nissan erinnern, wo ihr entgegengekommen ist und in dem sechs Jugendliche gesessen sind. Die sechs Jugendlichen haben vorher in einem Einkaufsladen mit gestohlenen Kreditkarten richtig fett eingekauft. Und aus einem dummen, sinnlosen Einfall raus hat Ryan einen gefrorenen, 10 Kilogramm schweren Truthahn bei voller Fahrt aus dem Fenster geworfen. Und der Truthahn, 10 Kilo schwer, gefroren, wie ein Geschoss, knallt auf die Scheibe von der Victoria, durchbricht die Scheibe und knallt auf die Victoria ein. Die Victoria überlebt knapp, aber sie müssen den Kiefer mit Draht fixieren, sie müssen ihr Auge mit Synthetikfolie befestigen, sie müssen die Schädeldecke mit Titanplatten stabilisieren. Und jedes Mal, wenn Victoria in den Spiegel hineinschaut, sieht sie das sinnlose Unglück. Völlig blöd, völlig sinnlos. Und natürlich ringt Victoria mit Gott. Sie brüllt oft und brüllt sich in den Schlaf hinein und kann nicht verstehen, wieso Gott so etwas zulässt. Wieso passiert ihr da? Und irgendwann wird Victoria klar, dass sie so viel Gnade von Gott bekommen hat und sie entschließt sich, die Gnade weiterzugeben. 9 Minuten später, nach dem grusigen Unfall, stehen sie und der Täter miteinander vor dem Gericht. Und jetzt ist der Ryan nicht mehr der super coole, halbstarke, macho-mäßig Jung, sondern er brüllt, er zittert und sagt, es tut mir so leid. Und er sagt immer wieder, ich habe es gar nicht so gemeint, es tut mir leid. Was wirst du machen? So einem Moment, wenn dir so etwas passiert ist, so eine sinnlose Tat, wo die Dummheit dein Leben zerstört. Die Victoria umarmt den Ryan vor allen und sagt ganz leislich, es ist okay, ich vergib dir. Ich will nur, dass du aus deinem Leben das Bestmögliche machst. Und die Leute, die Journalisten, im Gericht, die haben Tränen in den Augen. Und das Urteil ist sehr, sehr mild. Die Staatsanwaltschaft hat 25 Jahre Gefängnis gefordert vom Richter. Der Ryan kommt 6 Monate Gefängnis über und 5 Jahre auf Bewährung. Muss noch zu Beratungsgesprächen mit dem Sozialdienst. Und das Ganze war die Idee von der Victoria. Und später sagt sie, Gott hat mir eine zweite Chance gegeben. Und die habe ich weitergegeben. Was da passiert ist, ist Ostern. Nach dem dunklen Tal von der Zerstörung, vom Leid und von der Bosheit, wo die Welt regiert, bricht sich neues Leben Bahn. Aufgrund von Liebe. Ostern. Das ist die Botschaft von Ostern. Das ist Evangelium. Da bricht sich ein neues Leben Bahn. Das Herz von der Victoria hat bewirkt, dass statt dass der junge Ryan 25 Jahre hinter Gitter ist, hat bewirkt, dass er wieder ein Leben führen kann, ein neues Leben anfangen und eine zweite Chance bekommen hat. Victoria ist letztes Jahr im Alter von 59 Jahren gestorben. Sehen muss Königreich Gottes, wie sich das in die Erde hineinbricht und etwas erneuert und schön macht, wo zerstört sie ist. Da, mitten auf dieser Erde. Und darum das Evangelium von Jesus, da bin ich tief überzeugt, ist viel grösser, wie wir es oft so in unseren Predigten verkünden. Jesus ist nicht noch gekommen, um unsere Schuld zu zahlen, das auch. Unsere Rettung zu ermöglichen und später einen Platz im Himmel zu haben. Das Evangelium handelt davon, dass der Himmel wieder auf die Erde kommt und sich da ausbreitet. Und das ist das, wo Jesus uns lehrt beten. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus ist nicht noch gekommen, um für uns zu sterben. Für das hätte er nicht 30 Jahre leben müssen, das hätte er schneller machen können. Jesus ist gekommen, und so erzählt der Paulus, zum ein zweiter Adam zu werden, ein Mensch werden, zum uns zeigen, wie sich ein Leben lebt, wo menschlich ist, wo Gott sich ein Ebenbild geschaffen hat er sich Gedanken gemacht. Und Jesus ist gekommen, zum ein Mensch werden, ein Adam zu werden. Und uns zeigen, wie ein Mensch, wie sich er sich das Mensch sie vorgestellt hat. Und darum sagt dem Jesus dann auch am Schluss, folg mir nach. Folg mir nach. Ich bin den Weg gegangen. Folg mir nach. Ich bin das Vorbild. Das Evangelium von Jesus ist nicht nur ein Lamm, das geschlachtet worden ist. Das Evangelium von Jesus ist die gute Nachricht, dass das Lamm heute König ist und über die Welt regiert. Durch den Heiligen Geist, den er ausgegossen hat. Und vor 2000 Jahren hat der Jesus angefangen, als Lammleu auf dieser Erde Kolonien zu bilden. Und eine Kolonie ist da. Wir sind so eine Kolonie. Ein Ableger von dem Reich Gottes auf dieser Erde. Und überall, wo Jesus regiert, wird mit Leben zerstört. Dort herrscht nicht Egoismus. Dort wird aus dem Tod neues Leben. Und von so etwas, was kaputt ist, wird es wieder ganz. Wird es wieder schön. Und der Lammleu, der regiert in den Herzen der Menschen. In ihm und in meinem Herz. Und dort, wo er herrschen darf, dort regiert die Macht der Liebe. Und die Macht überwindet das Böse. Die Macht überwindet den Tod. Die Macht die überwindet den Neid. Selbstsucht oder der Geiz oder was auch immer. Und überall, wo Jesus nachfolgt, werden die Menschen nicht nur vor ihrer Schuld gerettet, sondern es wird auch das Reich von dem Lammleu auf der Erde wird weiter ausbreitet, nimmt sich Raum ein. Und der Himmel berührt wieder ein Stückchen mehr die Erde. Es gibt wieder einen Punkt mehr, wo sich Himmel und Erde berühren. Und überall dort, wo Menschen nachfolgen, dort ist plötzlich nicht mehr Dunkelheit, sondern es ist Licht. Wo anfängt die Dunkelheit zu vertreiben. Und darum verkünden wir nicht nur das Evangelium. Wir leben es aus. Wir machen es sichtbar. Und ein Theologe hat das mal probiert, mal ein bisschen in Bilder, in Worte oder zu fassen. Das ist natürlich völlig unvollständig. Aber einfach um ein bisschen einen Gedanken geben, wie das könnte aussehen. Das eine ist Versöhnung, das haben wir in dem Beispiel gesehen. Versöhnung, dort wo nicht Unrecht passiert, dass man sich nicht entzweit und auseinandersetzt, sondern wieder zueinander kommt. Da breitet sich Reich Gottes aus. Reich Gottes ist aber überall dort, wo Abettung Gottes Herrschaft verkündet. Und von dieser Größe, von dem erzählt, was für ein wunderbarer Gott auf dem Thron sitzt. Verkündet die Herrschaft von dem König. Überall dort, wo Menschen erneuert werden, wo immer mehr die Kraft von der Liebe anfängt Raum einzunehmen und immer weniger die Kraft von der Dunkelheit im Herzen ist. Etwas spezielles Jubeljahr-Projekt zeigt seine Gerechtigkeit. Jubeljahr ist ein Konstrukt aus dem Alten Testament. Es ist dort, wo Schulden erlassen werden. Und eigentlich sollte es nach dem Gesetz vom Alten Testament seit alle 50 Jahre so ein Jubeljahr ausgerufen werden. Und alle Gefangenen, die unter Gefangenschaft gekommen sind, sollten wieder freigelassen werden. Das ist das Konzept. Also Jubeljahr, es geht gerade um Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit. Kunst, etwas Spezielles. Wir haben im Mittelalter, in der Reformation, alle Kunstwerke aus den Kirchen vertrieben. Aber Gott ist doch ein Künstler. Also schauen wir mal die Bäume und die Berge. Also wenn Gott nicht ein Künstler ist, dann weiß ich auch nicht. Und wir sind seine Ebenbilder. Ja, wieso soll Kunst nicht die Größe Gottes verkünden? Und Gemeinschaft, vielleicht noch das Letzte, Gemeinschaft demonstriert seine Kraft, weil in der Gemeinschaft wird sichtbar, dass Gott etwas Größeres vorhat, dass es nicht nur um mich geht. Überall, wo Gemeinschaft wirklich möglich ist, wo man miteinander und füreinander da ist, verkünden wir Gottes Größe in unserer Mitte. Und ich glaube, gerade jetzt als Täufer haben wir da wirklich ein Erbe mitbekommen, wo wir weiter sollten pflegen. Miteinander und füreinander unterwegs sind. Und das ist ein Zeichen, dass Gott in unserer Mitte regiert. Gott hat uns Einfluss gegeben und Gott möchte, dass wir diesen Einfluss einsetzen tun. Durch Jesus. Und das ist eine unglaubliche Ehre. Sind wir dabei? Das Evangelium, zu verkünden und zu leben. Ich könnte noch beten, dass durch die Kraft vom Heiligen Geist uns da auch wirklich immer mehr darf gelingen. In unserem Alltag. Jesus, ich danke dir, bist du ein lebendiger Gott, nicht fern, sondern nah. Und du hast deinen Geist geschickt und du bist mitten unter uns, weil es dir nicht egal ist, was auf dieser Erde passiert. Und du willst das Böse in dieser Welt, wo du keine Freude hast, willst du vertreiben durch das Gute und Liebe. Und Jesus, wir sind da und mit leeren Händen stehen wir manchmal da und sind manchmal auch selber verzweifelt, wie wir selber erleben, dass es das nicht immer klingt. Wie plötzlich wieder so ein tiefer Ärger aufkommt über irgendjemand oder über eine Situation. Und. Aber danke, ist das nicht verurteilend und man muss da nicht schuldig fühlen, sondern soll Antrieb sein, noch mehr danach zu streben. Dass dein Geist unser Herz noch mehr erneuert. Und durchaus uns etwas darf möglich werden, wo eben die Schönheit und die Liebe und der Frieden, der in deinem Reich ist, auf dieser Erde darf sichtbar werden. Und ich bete jetzt auch für die Gemeinde hier in Rümlang, für jeden Einzelnen, der da ist, dass an dem Punkt, wo jetzt jeder gerade steht, ihm einfach da hilfst, um für ganz einen konkreten Schritt zu machen. Dann können wir es nicht aus eigener Kraft machen, sondern stehst du uns bei und bist du an unserer Seite. Darum gehört dir auch der Lob und der Dank und der Bettung.